So, dann herzlich willkommen zur diesjährigen Analystenkonferenz. Ich freue mich sehr über das Erscheinen von jedem Einzelnen von Ihnen und die damit verbundene Aufmerksamkeit für die MVV. Auf dem Podium sehen Sie den kompletten Vorstand der MVV versammelt. In der Mitte Herr Dr. Müller. Herr Dr. Müller, Vorstandsvorsitzender und verantwortlich für die kaufmännischen Angelegenheiten bzw. Personal. Rechts von Herrn Dr. Müller, Herr Dr. Roll, Technikvorstand. Und ganz auf der linken Seite Herr Klöpfer. Herr Klöpfer ist bei der MVV verantwortlich für Vertrieb. Mein Name ist Philipp Riem, ich leite den Bereich Finanzen und Investor Relations bei der MVV. Ja, auf den Tischen vor Ihnen sehen Sie eine Unterlage. Da haben Sie zum einen die Analystenpräsentation für den heutigen Tag und darüber hinaus ist noch die Pressemitteilung in den Unterlagen enthalten. Was den Geschäftsbericht betrifft und das Magazin, das finden Sie beides auf der Investor Relations Seite der MVV. Wenn man mal eine Aufteilung vornimmt, was in den Inhalten enthalten ist, dann ist in dem Geschäftsbericht sind sozusagen die Pflichtbestandteile des Reportings. Und in dem Magazin, da ist das enthalten, was die MVV ausmacht. Das sind die Themen, die die MVV im letzten Jahr vorangetrieben hat. Und das sind die Projekte, die die MVV im letzten Jahr mit den Kunden realisiert hat. Herr Dr. Müller wird Ihnen jetzt gleich die Strategie der MVV, die Entwicklung des Geschäftsjahres 2018 vorstellen und einen Ausblick auf das Jahr 2019 geben. Und im Anschluss haben Sie dann die Gelegenheit, wie jedes Jahr, Fragen zu stellen. Ja, ich freue mich auf eine interessante Konferenz und übergebe das Wort an Herrn Dr. Müller.
Herr Riem, vielen Dank. Ich darf Sie auch für den Vorstand herzlich willkommen heißen zur diesjährigen Analystenkonferenz mit Blick auf das Geschäftsjahr 2018. Auch hier, die Formalie kennen Sie, verweise ich Sie auf den Haftungsausschuss, den Sie in Ihren Unterlagen finden, würde mich aber ansonsten weniger mit dem Haftungsausschuss, sondern mehr mit den drei Themen Strategie, Geschäftsjahr 2018 und natürlich dem Ausblick befassen wollen. Wenn Sie die strategische Positionierung der MVV in einem Satz zusammenfassen, dann lautet das Geschäft mit und um der Energiewende. Wir sehen drei große Trends, nämlich das weitere Wachstum bei erneuerbaren Energien. Wir sehen die damit verbundene Dezentralisierung. Wir sehen die Digitalisierung verbunden mit technologischem Wandel, der sich über alle Wertschöpfungsstufen erstreckt. Deswegen müssen sich Energieunternehmen, wie sie das seit vielen Jahren tun, kontinuierlich weiterentwickeln. Allerdings aufpassen, dass sie die langfristige Richtung nicht zu häufig wechseln, aber immer wieder Feinjustierungen, wenn ich das so nennen darf, vornehmen, um energiewirtschaftliche, energiepolitische Rahmenbedingungen, die sich verändern, aufzugreifen und auf Wettbewerbssignale realisieren zu können. Deswegen haben wir 5 Schwerpunktthemen festgelegt, an denen wir uns orientieren. Das ist das weitere Wachstum der erneuerbaren Energien, und zwar über die darauf bezogene Wertschöpfungskette. Es ist Wachstum im Bereich Umwelt, also bei allen Anlagentypen, die mit Abfällen, Biomassen zu tun haben. Ich komme darauf später zurück. Wir wollen an dem Gedanken der grundsätzlichen energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette festhalten, also auch die Privatkunden, die Geschäftskunden in ihre Energiewende mitnehmen, ihre Energiewende ermöglichen. Wir halten aber auch am Bestandsgeschäft, wenn ich das so nennen darf, fest nach dem Motto Energieversorgung sichern. Auch wir bleiben, weil wir ja an unseren Standorten regional verankert sind, darauf ausgerichtet, Energieversorgung auch sicher zur Verfügung zu stellen. Und wir wissen fünftens, dass wir Innovationsfähigkeit überall stärken müssen, und zwar nicht nur in den sogenannten neuen oder den digitalen Geschäftsfeldern, sondern auch in den Bestandsgeschäften und auch im nicht operativen, sondern in allen unterstützenden und Querschnittsfunktionen. Das ist, wenn Sie auf einem Chart zusammenfassen wollen, die grundsätzliche strategische Positionierung der MVV Energiegruppe. Und wenn man das an Beispielen, an strategischen Meilensteinen festmachen will, dann wollen wir Ihnen ein paar vorstellen. Das eine ist eine sehr innovative Verbindung von Energieversorgung, Wärmeversorgung und Mobilität in unserem Quartier in Franklin, einem neuen Wohngebiet, das in Mannheim für 9.000 Menschen gerade errichtet wird, dass wir mit digitalisierten Zugängen, Niedertemperaturwärme, grünerer Fernwärme und Mobilitätsangeboten bis hin zu digitalen, auf E-Mobilität gründenden Konzepten, die über Quartiers-Apps miteinander verbunden sind, belegen. Also Zukunft von Strom, Zukunft von Wärme und Zukunft von Mobilität, zwar überall da, wo wir eine Verschränkung mit unserem oder eine Anbindung an unser Kerngeschäft hatten. Das ist der Bereich Umwelt UK. Sie wissen, dass wir bisher zwei Anlagen betrieben haben. Wir haben eine dritte übernommen in Dundee im Sommer diesen Jahres, bauen gerade eine vierte, die dann wieder die dritte wird, weil wenn die vierte in Betrieb geht, wird die dritte außer Betrieb gesetzt werden. Also wir setzen unseren britischen Wachstumskurs fort. Das Küstenkraftwerk in Kiel, ein Energiewendekraftwerk par excellence, unser größtes Investitionsprojekt mit 290 Millionen Euro, 20 Motoren, die innerhalb von 5 Minuten auf Volllast raufgefahren und genauso wieder runtergefahren werden können. Ein Kraftwerk, das für 70.000 Kunden in Kiel Fernwärme produzieren wird und 70% weniger CO2 ausstoßen wird als das Vorgängerkraftwerk. Eben auch ein Beleg dafür, dass Energiewendetauglichkeit nicht nur erneuerbare Energien sind, sondern auch flexible, hochflexible, konventionelle Kraftwerke, die Volatilität, die von den Erneuerbaren kommt, quasi im konventionellen Bereich aufgreifen. Da ist unser im Prinzip drittes großes Investitionsprojekt die Anbindung der Friesenheimer Insel, ein alter, traditioneller Industriestandort im Norden von Mannheim, auf dem wir seit vielen Jahren Abfallverwertung und Biomassenanlagen betreiben, der bisher ausgerichtet war auf die Entsorgung von Abfällen, der Prozessdampf an benachbarte Industriekunden ausgekoppelt hat. Mit einem Investitionsprogramm von etwa 100 Millionen Euro werden wir diesen Standort an das Mannheimer Fernwärmenetz anbinden, sodass wir bei Inbetriebnahme zur Heizperiode 19/20 etwa ein Drittel der Fernwärme grün erzeugen können. Stichwort Dekarbonisierung auch im Wärmebereich. Und das ist nicht nur ein Beispiel, das wir in Mannheim verfolgen. Wir verfolgen es genauso in Merseburg. Bei den Stadtwerken Merseburg werden wir aus Leuna Abwärme auskoppeln und damit letztendlich in etwas kleinerem Umfang genauso Fernwärme grün machen. Und ich habe eben schon die Kundenperspektive angesprochen. Kunden haben weitergehende Anforderungen, die wollen wir bedienen, und zwar auch dann bedienen, wenn sie nicht zum Kern-Know-how der MVV gehören. Deswegen Stichwort Lösungshaus. Wir haben uns um kleinere, im Gesamtvolumen des Konzerns kleinere Beteiligungen verstärkt. Wir haben 100% an Econ Solutions übernommen, einem Energiemanagement-Unternehmen. Wir haben unsere Anteile an Luminatis auf 70% aufgestockt, ein Beleuchtungsunternehmen. Wir haben 25% an der DCG erworben, einem Unternehmen, das Rechenzentren plant, baut und betreibt, und haben gleichfalls Anteil an Recogizer gekauft und auf mittlerweile 40% aufgestockt, einem Unternehmen, das sich mit künstlicher Intelligenz, also selbstlernenden Systemen für den Anlagenbetrieb, für Energiemanagement befasst. 5 Schwerpunkte, gerade als Beispiele genannt. Ein bisschen weiter anleuchten möchte ich noch einmal, was ich einleitend gesagt habe, zum Ausbau der erneuerbaren Energien selbst. Wir werden an unserem Windportfolio weiter arbeiten. Windenergie bleibt der Lastesel der Energiewende und werden auch weiterhin daran festhalten, an neue Windparks nicht nur zu entwickeln und zu verkaufen, sondern auch in einem Umfang, in dem das für uns Sinn macht, in unser eigenes Portfolio zu übernehmen. Ich will an der Stelle aber hinzufügen, dass für uns weniger das Asset, also der Besitz des Assets, relevant ist, sondern für uns ist an der Stelle die Entwicklung, die Direktvermarktung, die Betriebsführung relevanter als im Kern wesentlich oder eine besondere Anzahl von Assets zu besitzen. Wir wollen unsere Biomethanaktivitäten weiterentwickeln. Wir haben 4 große Anlagen in der Magdeburger Börde und würden nach Opportunitäten schauen, wenn man daran weiter wachsen kann. Im Zusammenhang mit diesen Biomethanaktivitäten steht etwas, was wir in diesem Jahr begonnen haben, der Einstieg in die Bioabfallvergärung. Wir haben eine erste Anlage in Dresden übernommen und entwickeln im Moment eine zweite im Zusammenhang mit dem dortigen Landkreis in Bernburg. Das Besondere an den beiden Typen ist nicht die Verstromung des Biogases, sondern ist die Aufbereitung des Biogases auf Erdgasqualität, sodass wir das Gas in das Erdgasnetz einspeisen können und damit konventionelles oder fossiles Erdgas ersetzen können. Die Biomasseaktivitäten, also im Wesentlichen Altholz, da gehören wir ja heute zum drittgrößten Biomasseanbieter in Deutschland. Wir werden bei den Anlagen, die demnächst aus der EEG-Vergütung auslaufen, weil sie ihre 20-Jahres-Periode erreicht haben, in der Lage sein, uns an der einen oder anderen Opportunität zu beteiligen, die sich bietet. Und wir müssen uns überlegen uns das für unsere eigenen Anlagen, wie wir den Post-EEG-Betrieb organisieren können, sind dafür die 3 Anlagen, die wir besitzen oder betreiben, sehr optimistisch, weil wir damit von der Größenseite her, von dem Aufkommen her und von Wärmeoptionen, die wir verfolgen, relativ zum Markt besser positioniert sind. Und wir werden beginnen, ein PV-Portfolio aufzubauen in kleinerem Umfang, aber auf Zeit wird PV steigende Bedeutung auch in Deutschland bekommen. Bisher haben wir PV-Investitionen ja ausgeschlossen. Wir würden damit beginnen wollen, sicherlich in Deutschland, also kein internationaler Aufbau. Ich habe Wachstum im Umweltbereich eben schon angesprochen. Das, was wir heute haben, ist eine wirklich gute Marktposition bei Abfall- und Ersatzbrennstoffen. In Deutschland gehören zu den 3 größten Betreibern und würden an der Stelle weiter in der Lage sein, dieses Portfolio zu erweitern, sind da nicht auf der aktiven Suche, würden aber bei Opportunitäten, die sich im Markt bieten, uns vorstellen können, auch mit M&A zu wachsen, konzentrieren uns aber mehr darauf, wie wir mehr aus den Anlagen rausholen. Dazu gehört die Klärschlammverwertung mit angeschlossener Phosphorrückgewinnung an dem Standort in Mannheim, an dem Standort in Offenbach. Die beiden Investitionsentscheidungen sind getroffen. Wir befinden uns in Weiden im Genehmigungsverfahren, erwarten so gut wie keine Einsprüche und damit schnell abgeschlossene Genehmigungsverfahren, sodass wir dann in Ausschreibung und in Betriebnahme gehen können. Wir wollen die Wärmeeffizienz an den Anlagen weiter steigern. Das habe ich eben als unter dem Stichwort Anschließung Friesenheimer Insel an das Mannheimer Fernwärmenetz beschrieben und würden solche Schritte dann auch an weiteren Standorten in Leuna zum Beispiel und an anderen Anlagen verfolgen. Was das Ausland angeht, sind wir bisher mit Abfallverwertungsanlagen in Großbritannien vertreten. Das habe ich angesprochen mit der übernommenen Anlage in Dundee, neben Deutschland. Unser tschechisches Tochterunternehmen, an dem wir 100% besitzen, besitzt eine Anlage in Liberec. Und wir könnten uns vorstellen, wenn sich im Ausland Opportunitäten ergeben, dann auch in einzelne ausländische Märkte dabei einzusteigen. Ich will hinzufügen, das muss dann insgesamt passen. Wir müssen hinreichende Sicherheit auf der Abfallseite haben. Wir müssen hinreichende Sicherheit für Strom- und Wärmesenken haben. Und wir müssen stabile Rahmenbedingungen vorfinden. Dann wäre auch ein weiterer Schritt ins Ausland vorstellbar. Deswegen steht da schön Nutzung von Marktchancen. Wir werden nicht um jeden Preis in irgendein weiteres Auslandsengagement für Abfallverwertung gehen, aber wir haben in dem Bereich als MVV wirklich umfangreiches Know-how und da, wo wir das ausländisch, international anwenden könnten, würden wir das tun, wenn die Rahmenbedingungen passen. Kundenseite habe ich auch eben kurz anklingen lassen. Wir haben an all unseren Standorten über die regionale Verwurzelung auf der Privatkundenseite über in den letzten Jahren entwickelte Angebote unter dem Stichwort Energie- und Stromfonds Geschäftskunden, also alle Arten von Kunden, die früher mehr an Commodity interessiert waren. Und so wie sich die Märkte verändern, die Angebote verändern, so verändert sich auch die Kundennachfrage. Und das ist eben mehr als Commodity. Das ist bei den Privathaushalten die Verbindung von Photovoltaik, von Steuerung, von Ladestationen zur Eigenversorgung. Dafür haben wir Angebote, werden diese weiterentwickeln. Und es ist bei Geschäftskunden, bei Unternehmenskunden auf den spezifischen Bedarf abgestimmte Konzepte, die gleichfalls die Eigenerzeugung mit einschließen können, die Contracting-Lösungen mit einschließen können, die sich aber eben auch damit befassen, was für Angebote kann denn eine MVV machen, damit man weniger Energie verbraucht. Oder mit anderen Worten, wir messen unseren Erfolg schon lange nicht mehr nur daran, möglichst viele Kilowattstunden zu verkaufen, sondern gehen darüber weit hinaus. Das geht dann auch in Grenzbereiche, frühere Grenzbereiche mit dem Stichwort technische Gebäudeausstattung. Auch Energieunternehmen dürfen nicht bei ihren heutigen unmittelbar energiebezogenen Angeboten stehen bleiben. Ich habe ein paar Beispiele eben schon genannt bei den Beteiligungen, mit denen wir uns verstärkt haben, und schließt dann ab mit einem großen Koffer an Beratungsservices, die sicherlich nicht die Margenträchtigkeit haben, wie wir sie mal im traditionellen alten Geschäft gesehen haben, die aber zum Portfolio dazugehören müssen, wenn man insgesamt Kunden als eine Einheit betrachten will mit sehr, sehr unterschiedlichen Anforderungen, die diese Kunden vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Anforderungen haben. So, und wenn ich dann Wachstumsbereiche anspreche, dann gilt natürlich Weiterentwicklung nicht nur für Bestandsgeschäft und Wachstumsbereiche, es gilt auch für alle unterstützenden Tätigkeiten, für die Querschnitte im Haus. Wir müssen halt unser gesamtes Unternehmen weiterentwickeln. Das bedeutet, Prozesse und Kosteneffizienz sind ein grundsätzlich immerwährendes Thema, nicht mehr nur in großen Restrukturierungsprojekten, die Sie aus den letzten Jahren kennen, die den ganzen Konzern einbezogen haben, sondern mittlerweile auch in vielen kleineren Projekten, die sich auf einzelne Legaleinheiten, auf einzelne Stufen der Wertschöpfungskette beschränken, aber immer davon getragen sind, wie müssen wir eigentlich dieses oder jenes Geschäft weiterentwickeln, wenn wir 1, 2, 3, 4. Und dafür gibt es häufig unterschiedliche Antworten. IT ist dafür eine Möglichkeit, eine Antwort, IT verbreiteter einzusetzen, um Kosteneffizienz zu erzielen, Prozesse zu automatisieren, insbesondere in den zahlengetriebenen und damit leichter zu automatisierenden Kernprozessen. Wir müssen aber eben auch ganz neue digitale Hilfsmittel einsetzen. Ich habe künstliche Intelligenz eben angesprochen im Zusammenhang mit Recogizer. Wenn wir selbstlernende Systeme einsetzen, die Anlagen nicht automatisiert betreiben, das gibt es schon heute, sondern die aus dem Betrieb von Anlagen selbst Schlussfolgerungen ziehen und diese in den zukünftigen Betrieb realisieren, ohne dass das über menschlich gesteuerte Impulse erreicht werden kann. Und dahinter steht dann ein drittes Thema, das, glauben wir, etwas unter dem Stichwort Digitalisierung und unterschätzt wird. Digitalisierung sind ja zunächst mal technische Hilfsmittel. Wir müssen aber all unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu ermuntern, ertüchtigen, schulen, mit diesen Hilfsmitteln auch umgehen zu können. Und deswegen haben wir im Haus eine ganze Menge Initiativen gestartet, die weit über den technischen Bereich hinausgehen, sondern die den Vorteil von Kollaborationsplattformen, von Impulsveranstaltungen, über Kurzlernseminare dokumentieren und untermauern sollen, dass das keine Technik ist, bei der es per se um den Abbau von Arbeitsplätzen geht, sondern um die Erleichterung, die Beschleunigung und mehr Effizienz in Prozessen. Wenn Sie das alles zusammennehmen, meine Damen und Herren, dann können Sie, glaube ich, daraus sehen, dass wir über das gesamte Haus ein Programm gelegt haben, das eigentlich zu einem Energieunternehmen 4.0 passen würde. Damit sind wir nicht am Ende, natürlich nicht. Wahrscheinlich ist man damit auch nie am Ende, weil es dann Energieunternehmen 5.0 gibt. Aber wir sind wirklich intensiv auf dem Weg. So viel zur Strategie. Geschäftsjahr 2018, Rückblick auf die Zahlenwelt. Wir haben, und das ist eigentlich die Kernaussage auf einer Analystenkonferenz, die Prognose, die wir im letzten Jahr gemacht haben, eingehalten. Die lautete leicht über Vorjahr und kommen mit einem Adjusted EBIT von 228 Millionen Euro aus dem Geschäftsjahr raus, gegenüber 224 Millionen aus dem Vorjahr, haben den hohen Umsatz des letzten Jahres fast wieder erreicht mit 3,9 Milliarden, haben deutlich mehr investiert mit 290 Millionen, was auch über unserem langjährigen Durchschnitt liegt, und das alles mit 6.000 Beschäftigten, mit ungefähr 6.000 Beschäftigten, was sich ungefähr so ergibt, dass wir in den Bestandsbereichen, wo wir an Effizienz arbeiten, eher Personalreduktionen sehen, während wir in den Wachstumsbereichen Personalzuwächse sehen, was gleichfalls eine gute Botschaft für die Summe ist. Dabei will ich es aber natürlich nicht sein bewenden lassen haben, sondern wir würden dann ein paar Stufen tiefer einsteigen. Beim Umsatz liegen wir etwa 100 Millionen unter dem Vorjahreswert, hauptsächlich aufgrund der niedrigeren Strom- und Gashandelsmengen, die wir im Geschäftsjahr verzeichnet haben. Das EBIT konnten wir, ich habe es gesagt, um 4 Millionen Euro steigern auf 228 Millionen. Ergebnis verbessern wirkten dabei vor allem die positive Entwicklung im Umweltgeschäft, höhere Ergebnisse aus unseren Windkraftanlagen, also im Vorjahresvergleich, sowie Kosteneinsparungen, die wir über die komplette Gruppe erreicht haben, und zwar sowohl bei den Sachkosten wie vor allem auch bei den Personalkosten. Ein niedrigeres Ad-Equity-Ergebnis belastete das Ergebnis ebenso wie die milde Witterung gegenüber der kälteren Witterung des Vorjahres. Außerordentliche Einmaleffekte, positive und negative, haben sich auf Gesamtunternehmensebene nahezu kompensiert, mehr dann in den einzelnen Segmenten etwas später. Der Jahresüberschuss erhöhte sich um 4 Millionen Euro. Das verbesserte Finanzergebnis wurde durch den überproportionalen Anstieg der Ertragssteuer nivelliert. Grund dafür ist, dass die Goodwill-Abschreibungen bei der Ermittlung des zu versteuernden Ergebnisses natürlich nicht abzugsfähig sind. Anteile anderer Gesellschafter lagen 2 Millionen über dem Vorjahreswert, sodass sich dann ein Jahresüberschuss nach Fremdanteilen von 94 Millionen und ein Ergebnis je Aktie von 1,43 Euro ergibt bei gleichbleibender Aktienstückzahl. Der Rückgang des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit resultiert aus dem geringeren Kapitalzufluss durch die Veränderungen in den sonstigen Aktiv- und Passivposten. Dabei stammten die größten negativen Effekte aus erhöhten Forderungsaufbau nach einem Abbau in 2017 und einer deutlichen Reduzierung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen für zu realisierende Projekte. So, wenn man dann durch die einzelnen Berichtssegmente geht, Berichtssegment Kundenlösung, also das komplette Kundengeschäft, alle Kundenarten und unser Commodity-Geschäft, zeichnet sich durch etwa 150 Millionen Euro niedrigeren Umsatz aus. Das sind die niedrigeren Strom- und Gashandelsmengen, die ich eben schon angesprochen habe. Beim Adjusted EBIT liegen wir 4 Millionen über dem Vorjahresergebnis. Belastet war das Ergebnis durch eine mildere Witterung gegenüber dem Vorjahr, wo es deutlich kälter gewesen ist. Eine außerplanmäßige Abschreibung auf Firmenwerte im Enemic-Teilkonzern im vierten Quartal des Geschäftsjahres. Diese Abschreibung war erforderlich, weil nach dem Verkauf des GSW-Vertragsportfolios, was wir im ersten Quartal realisiert haben, und wegen eines langsameren Wachstums des Neugeschäfts geringe Ertragsaussichten ergaben. Positiv wirkte dann als positiver Einmaleffekt der Verkauf dieses Vertragsportfolios, das ich gerade schon angesprochen habe, das insgesamt die negativen Einmaleffekte kompensieren konnte. Dann Berichtssegment Neue Energien, also unser Umweltgeschäft, Wind und Biomethan und die Projektentwicklung für Wind und Erneuerbare. Da ist der Umsatz um 67 Millionen Euro angestiegen, resultiert im Wesentlichen aus der Projektentwicklung sowie aus dem Umweltgeschäft. Das Segment Ergebnis ist um 3 Millionen Euro angestiegen, ist positiv getrieben worden von der besseren Verfügbarkeit unserer Anlagen in Großbritannien, einem guten, positiven Ergebnis der Offenbacher Anlagen, von höheren Ergebnissen aus den Windkraftanlagen gegenüber Vorjahr sowie im Projektentwicklungsgeschäft vom Projektverkauf. Gegenläufig schlug die Abschreibung des Firmenwerts auf die Juwi AG im zweiten Quartal des Geschäftsjahres, die werden Sie kennen, schlug sich dann in einer entsprechenden Ergebnisbelastung nieder. Berichtssegment Versorgungssicherheit, also KWK und Netz. Hier sinkt der Umsatz um 11 Millionen und ist im Prinzip einer Mehr-Mindermengenabrechnung im Netzgeschäft zurückzuführen, also nicht ergebnisrelevant. Beim Adjusted EBIT ist ein Rückgang um 6 Millionen Euro zu verzeichnen. Positiv wirkte sich hier, also diesen negativen Rückgang vermindernd, der Verkauf von Netzbestandteilen im ersten Quartal aus. Diese Netzbestandteile haben wir verkauft, weil es sich um Glasfaserstück, Einzelstücke handelte, die für unser Geschäft nicht relevant waren. Das war ein positiver Einmaleffekt und dagegen steht dann im Wesentlichen Folgebewertung eines in Equity bilanzierten Gemeinschaftsunternehmens und daraus resultierend ein gegenüber dem Vorjahr außerordentlich niedriges Ad-Equity-Ergebnis, sodass das EBIT im Gesamtsegment insgesamt zurückging. Strategische Beteiligungen. Hier sind ja, und insoweit kann man Umsatz und Adjusted EBIT eigentlich nicht miteinander in Relation setzen. Hier sind ja abgebildet die 100% Beteiligungen an unseren tschechischen Aktivitäten, an dem kleinen Stadtwerk in Köthen und das Ad-Equity-Ergebnis der Stadtwerke Ingolstadt. Das ist eine Beteiligung, eine Minderheitsbeteiligung, die sich also im Umsatz gar nicht niederschlägt, aber natürlich über die Übernahme des HGB-Jahresüberschusses in Ingolstadt im Ergebnis, sodass sie also letztendlich keine Relation zwischen beiden herstellen können. Umsatzerlöse nahezu unverändert. Das ist eher eine Konzernverschiebung, die man hier im Segmentumsatz sieht. Auf der Ergebnisseite nahezu konstant. Wir haben einen kleinen Witterungseffekt aus Tschechien, den wir mit Kostenmaßnahmen kompensiert haben. So, wenn man dann einmal auf den Gesamtkonzern schaut, dann sieht man im Prinzip, dass wir in den Segmenten Grundlösung, neue Energien, Versorgungssicherheit und strategische Beteiligungen wenig Veränderungen gegenüber dem Vorjahr hatten, dass wir auf Konzernebene, deswegen habe ich eben das einmal betont, dass wir auf Konzernebene einen Ausgleich der negativen und der positiven Einmaleffekte hatten. Das macht es an der einen oder anderen Stelle schwer, die Segmentergebnisse zu erläutern, weil diese Kompensation sich nicht eins zu eins in den Segmenten niedergeschlagen hat. Auf Konzernebene war das dann aber der Fall. So, wir halten auch im letzten Geschäftsjahr daran fest, dass wir unser nach IFRS sich technisch ergebendes Ergebnis nur geringfügig bereinigen, nämlich nur um die IAS 39-Effekte, Ergebnis aus Restrukturierung und Zinserträge aus Finanzierungsleasing, wobei die IAS 39-Effekte den weit, weit überwiegenden Teil der Bereinigungen ausmachen. Alle anderen Effekte spiegeln sich in unserem für die Steuerung und auch für das Reporting verwandten Ergebnis nieder. So, dann kommen wir zu den Mengen. Hier beginnend mit dem Strom- und Gasabsatz. Da sieht man das, was ich beim Umsatz eben gesagt habe, dass wir sowohl Stromhandelsmengen wie Gashandelsmengen verloren haben. Das ist in Anführungszeichen Umsatz, der wenig ergebnisrelevant ist. Deswegen sieht man auch bei den entsprechenden Ergebnissen diesen Niederschlag nicht. Bei der Wärme sehen wir einen kleinen Witterungseffekt. Den würden wir, wenn man das Gas isoliert sehen würde, auch bei den Gasmengen sehen. Beim Wasser sieht man einen leichten Zuwachs. Das ist dem warmen Sommer geschuldet. Diese Menge kann man in Euro kaum besichtigen. Also man sieht im Ergebnis kaum einen Effekt davon. Dass wir bei den angelieferten Abfällen etwas zulegen, liegt an der Übernahme der Anlage in Dundee und der entsprechenden Müllmengen. Über ein gutes Projektentwicklungsgeschäft, insbesondere zwei Großprojekte, einmal in Spanien Photovoltaik und einmal in Südafrika Wind, haben wir ein wirklich gutes Jahr in der Entwicklung neuer EE-Anlagen abschließen können. Und bei der Betriebsführung für erneuerbare Anlagen, also wiederum Wind und Photovoltaik, konnten wir gleichfalls leicht zulegen. So, Investitionen, ich habe eben schon gesagt, wir haben mit 290 Millionen deutlich mehr investiert als im letzten Jahr. Wichtig ist, dass davon erneut 124 Millionen in Wachstum geflossen sind und relativ ist sogar die Zahl von 166 Millionen für Bestand eher größer, weil wir den Bau des Grasheizkraftwerks in Kiel den Bestandsinvestitionen zugeschlagen haben, auch wenn das natürlich eine wesentliche Wachstumskomponente mit enthält. Aber es ersetzt nun mal ein altes Kraftwerk. Deswegen, wenn wir unserer eigenen Logik treu bleiben, dann ist das eine Bestandsinvestition, hat aber quasi auch Komponenten, das will ich ja nicht damit sagen, von Wachstum. Die größten Projekte sind eben dieses Gasheizkraftwerk in Kiel, das Kraftwerk in Dundee, die Anbindung der in Mannheim, der Friesenheimer Insel an das Fernwärmenetz, die Übernahme der Abfallvergärungsanlage in Dresden und natürlich auch Regelinvestitionen, das ist natürlich Bestand in Verteilnetze und in die Fernwärmeinfrastruktur. Alle Investitionen, die wir tätigen, und das erklärt in Teilen auch, dass die Investitionen manchmal zwischen den Jahren springen, müssen einem anspruchsvollen Mix von Kriterien genügen, der eben nicht nur bei Wirtschaftlichkeit und Strategiekonformität stehen bleibt, sondern auch Kundenorientierung, Nachhaltigkeit und letztendlich übergreifend Zukunftsfähigkeit einschließt. Dass wir trotzdem bei einem ROCE von 8,5% einen Wertbeitrag von 2,2% erwirtschaften konnten, zeigt, dass wir mit den Investitionen richtig liegen. Richtig liegen tun wir auch eben vor dem Hintergrund insbesondere des Investitionsprogramms, das ja für die nächsten Jahre weitere 3 Milliarden Euro vorsieht auf der Finanzierungsseite. Wir sehen eine ganz positive Entwicklung, würde ich das mal vorsichtig sagen, des Eigenkapitals, das auch im letzten Jahr erneut um 4 Prozentpunkte gestiegen ist. Unsere Finanzierung ist langfristig ausgelegt, fristenkongruent mit den Investitionen. Ein Großteil der Zinsvereinbarungen sind langfristig mit fixen Zinsvereinbarungen abgeschlossen, sodass wir das günstige Zinsniveau für das Haus sichern können. Das alles zahlt auf ein ausgeglichenes Tilgungsprofil ein und führt in all unseren Bankengesprächen dazu, dass wir klar und sicher im Investment Grade einsortiert werden, auch wenn wir nicht formal geratet sind. Damit sind Refinanzierungen dieser Investitionen für uns problemlos darstellbar. Ich habe eben schon gesagt, bei den Investitionskriterien gehört auch Nachhaltigkeit zu einem Orientierungspunkt, auf den wir Wert legen. Keine Sorge, ich will Ihnen nicht das ganze Chart vortragen, will nur auf Einzelnes vielleicht verweisen, darauf zum Beispiel, dass die Kapazität aus erneuerbaren Anlagen zugenommen hat mit der Anlage in Dundee, mit der Bioabfallvergärungsanlage in Dresden. Auch unsere Stromerzeugung aus Erneuerbaren hat zugenommen, die wiederum auf hohen Verfügbarkeiten von Biomassekraftwerken zurückzuführen ist, insbesondere auf die Anlage in Rhythm Dock. Über die Entwicklung im Projektentwicklungsgeschäft hatte ich bereits gesprochen. Da ist der Projektabriss zu verzeichnen. Gleichwohl haben wir mit den beiden Projekten in Spanien und in Südafrika, die wir verkauft haben, ein solides Ergebnis erreicht. Und man sieht, wenn die Privilegierungen der von bestimmten Projektkategorien im deutschen Ausschreibungssystem wegfallen, dann sind wir gut konkurrenzfähig. Das zeigt, dass wir in 2018, also den Ausschreibungsrunden, wo keine Privilegierungen mehr gegolten haben, für 13 Wind-Onshore-Projekte und 5 Photovoltaik-Freiflächenprojekte in Deutschland Zuschläge bekommen haben. Das soll heißen, wir halten an der Projektentwicklung nicht nur aus strategischen, sondern auch aus unternehmerischen, aus wirtschaftlichen Gründen fest und haben uns deshalb mit den Mitaktionären bei JUWI darauf verständigt, 100% der Anteile an JUWI zu übernehmen und befinden uns gerade in dem Prozess der Umsetzung. Damit wird die Zusammenarbeit zwischen MVV und JUWI nochmals leichter und enger werden. Das alles kulminiert dann am Ende im Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2018, der erneut bei 90 Cent je Aktie liegt. Damit bleibt unsere Aktie eine solide, stabile Anlage mit einer entsprechenden Verzinsung. Vorstand und Aufsichtsrat werden diesen Dividendenvorschlag der Hauptversammlung am 8. März 2019 machen, was erneut zu einer Ausschüttungsquote von 63% des Jahresüberschusses nach Fremdanteilen führt, die hoch ist, die auch die Vorgaben vieler Aktionärsvereinigungen, die eine Ausschüttung zwischen 40% und 60% oder 50% plus X anstreben, damit erfüllt. Und damit würde ich zum Abschluss der Präsentation kommen, bevor wir uns auf Ihre Fragen freuen. Das ist die Prognose für das Geschäftsjahr 2019, bei der wir nach 4 Jahren mit angestiegenen Ergebnissen eine Seitwärtsbewegung von Umsatz und Ergebnis erwarten, vor dem Hintergrund der Turbulenzen, nenne ich das mal, die sich energiepolitisch und energiewirtschaftlich und vielleicht auch technisch um uns herum tun, ist das eine weitere zukunftsgerichtete Prognose. Ich habe ja eben gerade gesagt, dass wir in diesem Geschäftsjahr, das jetzt läuft, nochmal bei den Investitionen drauflegen wollen, sodass Sie bitte aus der Seitwärtsbewegung nach 4 Jahren der Ergebnissteigerung keine Trendumkehr schließen, sondern manchmal ist das so, dass Investitionen ein bisschen mehr Zeit brauchen und das führt dann zu dieser Prognose Seitwärtsbewegung bei Umsatz und Ergebnis. Ich will Ihnen die einzelnen Faktoren nicht im Einzelnen vortragen. Die kennen Sie aus den letzten Jahren. Für uns ist natürlich wichtig der Witterungsverlauf, das Windaufkommen. Für uns sind Anlagenverfügbarkeiten wichtig, für uns sind Transportkosten wichtig. Ich will auf einen Punkt explizit hinweisen, neben der natürlichen Volatilität der Projektentwicklung oder auf zwei Punkte hinweisen, ist es das Ausschreibungsregime, dass er noch mal weiterentwickelt wird für Erneuerbare. Dabei dürfen wir den Fehler eines falschen Designs nicht noch mal wiederholen. Und es ist die Inbetriebnahme des Küstenkraftwerks in Kiel, die für Frühjahr 2019 vorgesehen ist. Sollte sich das verzögern, dann würden wir das natürlich in unseren Kennzahlen auch wiederfinden, je nachdem, wie groß oder wie lang diese Verzögerung sich abbildet. Das wäre einmal der Durchgang durch Strategie, Geschäftsjahr 18 und Ausblick auf 2019. Wir freuen uns nun auf Ihre Fragen.